Lieber Mr. Gott, heute schreibe ich dir, was ich zu Finn gesagt habe über dich, aber der hat gesagt, schreib's ihm doch selbst. Ich glaube, der hat Angst, dass du böse wirst und der will keinen Ärger mit dir, auch nicht mit dem Pfarrer. Also, furchtbar gern gehe ich nicht in die Kirche, habe ich zu Finn gesagt. Woher weißt du denn, ob Mr. Gott da drin ist? Er kann drin sein, aber er muss es nicht. Nur wenn wir ihn mit reinnehmen, dann ist er bestimmt drin. Ich würde ja an Mr. Gott seine Stelle von allein auch nicht kommen. Ich würde immer warten, dass mich die Leute mitnehmen, habe ich Finn gesagt. Findest du das schlimm? Ich gehe auch nicht gerne in die Kirche, weil die Leute da so traurige Lieder singen. Die machen aus dir einen, der immer schimpft. Und dabei bist du doch sehr lustig, finde ich, und ganz riesig nett. Die Leute sagen, du bist sowas wie ein König. Nur wenn ein König in unsere Straße kommt, dann weiß der bestimmt nicht, wo ich wohne. Aber ich glaube, du weißt das. Du hast keine Krone auf dem Kopf, dafür kennst du jeden ganz genau. Sogar den Leberfleck auf meiner Backe kennst du, wetten? Und wenn ich meine Hände nicht gewaschen habe, weißt du das bestimmt auch. So genau guckst du dir jeden an. Ein König würde nie so genau hingucken. Die Arbeit macht er sich nicht. Nur du machst dir mit mir so viel Arbeit. Deine Anna. Gott macht sich mit jedem von uns so viel Arbeit. Er weiß, wo wir wohnen. Er kennt jeden Leberfleck auf deiner Backe, auch auf deiner Pobacke. Sogar die Haare auf unserem Kopf hat er gezählt und er weiß auch, ob wir unsere Hände gewaschen haben. Ein König würde nie genau hingucken, die Arbeit macht er sich nicht. Aber Gott macht sich die Arbeit mit uns. Und darum hat er auch 7 Briefe an die Gemeinden geschrieben damals. So sehr liebt er sie. Er hat nicht an eine Gemeinde alles geschrieben, sondern sehr, sehr genau aufgepasst, was muss ich dieser Gemeinde sagen. Und diese Briefe, die vor 2000 Jahren geschrieben worden sind, wollen uns heute hier noch was sagen. Von daher lass uns beten, dass dieses Wunder passiert, dass diese alten Worte lebendig werden und ihr aus diesem Gottesdienst nach Hause geht und sagt, ich habe etwas von Gott gehört. Großer Gott, wahnsinnig, wie Anna dich begriffen hat, dass du doch ein riesig netter Gott bist und so lustig. Und du bist interessiert an jedem Einzelnen von uns. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das geht, dass du wirklich weißt, alles, was uns wichtig ist, unsere tiefsten Bedürfnisse kennst. Und so wollen wir dich bitten, dass du heute sprichst, Gott. Und dass diese alten Worte lebendig werden und unsere Leben verändern werden dadurch, dass wir sie hören. Amen. Der Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der zu dir, dem die 7 Geistwesen dienen und der die 7 Sterne in seinen Händen hält. Ich weiß nicht, kennt ihr das Sprichwort reich wie ein Krösus? Dieses Sprichwort kommt aus Sardes. Denn Krösus war der letzte König von Sardes und er war sehr, sehr reich. In der Stadt Sardes wurde Gold gewonnen, das war ein Umschlagplatz für alle möglichen Handelszentren und hier wurde die schönste Wolle damals gefärbt in der Antike. Daher passt auch das Bild mit den weißen Kleidern am Ende, die ihr nachher noch hören werdet, so genau zu dieser Gemeinde. Wie Anna sagt, Jesus guckt sich die Gemeinde ganz genau an und weiß, was zu ihnen spricht. Sardes, das war eine Stadt, die ihre beste Zeit aber schon hinter sich hatte. Einst in der Antike war sie überall berühmt. Jetzt ist sie in die Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Sie führt ein museales Scheinleben. In Wirklichkeit war alles erstorbene Vergangenheit. Und der Gemeinde in Sardes ging es nicht viel besser. Alles stand im Zeichen langsamen Absterbens. Vieles war auch schon mausetot. Und das wird der Grund sein, warum Jesus sich hier vorgestellt hat als derjenige, der die sieben Geister in den Händen hält. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in den letzten Wochen. Jesus stellt sich jede Gemeinde anders vor. Immer mit einem anderen Bild. Die Gemeinde in Thyatira letzte Woche, da hat Jesus sich vorgestellt als der kompromisslose Richter. Ein sehr unangenehmes Bild. Und manchmal benutzt Jesus diese Bilder, weil er weiß, das ist das, was wir gerade brauchen. Dann hat er sich der Gemeinde in Ephesus als der Hohepriester vorgestellt. Der andere Gemeinde als der Auferstandene in Pergamon, als der, der die Geister unterscheidet. Und hier sagt er jetzt, ich bin der, der die sieben Geistwesen hat oder dem die sieben Geistwesen dienen. Wie würde sich Jesus dir heute vorstellen? Welches Bild will er benutzen? Was bedeuten nun die sieben Geistwesen? Die sieben Geister, das waren die Träger göttlicher, lebenschaffender Macht. Hier stellt sich Jesus also als der vor, der das Tote zum Leben erwecken kann. Jesus stellt sich vor als der, der das Tote zum Leben erwecken kann. Das Tote zum Leben. Wir lesen das so und sagen, ja, Jesus kann Tote zum Leben erwecken. Diese Macht ist heute noch da. Und Jesus möchte alles, was tot ist, in dir zum Leben erwecken. Sei es eine tote Ehe, die möchte er zum Leben erwecken. Sei es ein gestorbener Traum, die möchte er zum Leben erwecken. Sei es eine kaputte Beziehung, die tot ist, die möchte er zum Leben erwecken. Gott kann das. Jesus sagt, ich habe diese Kraft, das Tote zum Leben zu erwecken. Und so stellt er sich dieser Gemeinde in Sardes vor. Ein Hoffnungsschimmer ganz am Anfang des Briefes, und das war auch bitter nötig. Denn was danach kommt, war heftig. Denn der Rest des Briefes ist sehr, sehr hart. Im Gegensatz zu den Gemeinden davor bekam Sardes nicht ein Lob. Johannes schreibt weiter, ich weiß alles, was du tust. Du hast dir einen Namen gemacht und bist davon überzeugt, dass du eine lebendige Gemeinde bist. Aber ich muss sagen, du bist tot. Wach endlich auf und kümmere dich um das Wenige, was noch nicht gestorben ist, damit es wieder zu Kräften kommt. Denn ich habe bei dir nichts gefunden, was meinem und eurem Vater Freude machen würde. Du bist tot. Stell dir vor, Jesus würde dir einen Brief schreiben und sagt, du bist tot. Ich finde bei dir nichts, was Gott dem Vater Freude machen würde. Dabei war Sardes so stolz auf seine Vergangenheit und dachte, sie ist eine lebendige Gemeinde. Man kannte sie im ganzen Land. Jeder wusste etwas auch von der Gemeinde in Sardes. Auf diese Gemeinde trifft aber dann wohl zu, was Anna an Mr. Gott geschrieben hat. Ich gehe nicht gerne in die Kirche, schreibt sie, weil die Leute da so traurige Lieder singen. Die machen aus dir einen, der immer schimpft. Und dabei bist du doch sehr lustig, finde ich, und ganz riesig nett. Und jetzt sag nicht, dass die Andreas-Gemeinde anders ist. Ja, wir haben lustige Lieder, wir haben eine Band hier vorne, alles ist modern, alles gut. Und außer in der Passionsserie predigen wir auch sehr selten den Gott, der schimpft. Sehr selten. Aber sind wir wirklich so lebendig, wie wir nach außen scheinen? Was ist mit deinem Glauben? Ich spreche jetzt nicht von deinem Glauben dieser Gemeinde. Was ist mit deinem Glauben? Ist er museal verstaubte Vergangenheit oder ist er quicklebendig? Denk dir nur, früher war alles schön. Das waren schöne Zeiten damals, als Gott damals noch. Oder verändert er heute noch dein Leben? Ihr könnt sicher sein, dass die Leute in Sardes genauso schockiert waren, wie ihr wäret, wenn Jesus sagen würde, ihr seid tot. Denn sie hatten ein anderes Bild von sich. Sie dachten, sie sind lebendig. Nein, sagt Jesus, ich finde nichts, was meinem Vater Freude macht. Heftig. Echt heftig. Darum erinnere dich daran, wie du zum Glauben gekommen bist und was du über ihn gehört hast, über Gott gehört hast. Tue Buße und wende dich von deinem bisherigen Weg ab. Wenn dir dein Weg weiterhin egal ist, werde ich dich wie ein Dieb in der Nacht überraschen oder werde zu dir kommen und du wirst es nicht bemerken. Die Leute in Sardes wussten ganz genau, worauf Johannes hier anspielt. Das Bild von dem Dieb in der Nacht. Werner sagte, Gott kennt uns und weiß alles und er bemüht sich um uns. Warum war dieses Bild in Sardes so lebendig? Weil bei der letzten Schlacht, als der König Krösus geschlagen worden ist von den Persern, hat er sich zurückgezogen auf die Akropolis. Das war 400 Meter über dieser Stadt, eine uneinnehmbare Königsburg. Uneinnehmbar. Davon waren dann überzeugt. Aber die Perser kannten das Gelände gut. Mitten in der Nacht zogen sie auf mit einem kleinen Trupp und eroberten diese Königsburg. Warum? Weil die Wächter geschlafen haben. Und 300 Jahre später geschah genau das Gleiche noch einmal. Wieder verlorener Krieg, der König zieht sich zurück, denkt, ist alles okay. Aber die Königsburg wurde erobert. Warum? Weil die Wächter geschlafen haben. Wenn du dich in Sicherheit wiegst, ganz zufrieden bist mit dir und denkst, ist doch eigentlich alles okay. Und wenn du leichtfertig dein Wächteramt aus dem Auge verlierst, das Gott dir anvertraut hat, dann sagt Jesus, komm ich wie ein Dieb in der Nacht. Denn das ist die Aufgabe einer jeden Gemeinde und eines jeden Christen, Wächter zu sein. Was eine Riesenaufgabe. Wir sind aufgerufen, Wächter in dieser Gesellschaft zu sein. Warst du dir dessen bewusst? Du bist Wächter. Unsere Aufgabe als Christen und Gemeinde ist es, hellwach zu sein, zu sehen, wenn Menschen an den Rand gedrückt werden, sich einzusetzen für die sich keiner interessiert, zu merken, wenn eine Gesellschaft Menschen marginalisiert und Gruppen marginalisiert, dann müssen wir als Gemeinde aufstehen. Unsere Aufgabe ist, Wächter zu sein. Unsere Aufgabe als Christen und Gemeinde ist es, hellwach zu sein und die Menschen daran zu erinnern, dass Gott ein Riesenpotenzial in jeden Menschen und in eine Gesellschaft hineingelegt hat. Dass in dir sehr viel mehr steckt und dass in den Menschen in dieser Welt sehr viel mehr steckt, als das, was wir uns vorstellen können. Dass da etwas ist, was Gott in dich hineingelegt hat, was nur du hast. Eine Berufung, eine Aufgabe in dieser Welt, die nur du hast, die jeder Mensch hat. Und unsere Aufgabe ist, wach zu sein und Menschen daran zu erinnern, du hast eine Berufung, du hast eine Aufgabe auf dieser Welt, deswegen bist du hier. Und unsere Aufgabe als Christen und Gemeinde ist es, jeden Menschen daran zu erinnern, dass Gott sich auf den Weg gemacht hat, den Himmel verlassen hat, um jeden Einzelnen nachzugehen und ihn zu suchen, weil er jeden Einzelnen liebt. Und zwar nicht so ein bisschen und auch nicht irgendwie mit Bedingungen, wenn du lieb bist, liebe ich dich, sondern einfach so, ohne Ende liebt er. Und Gott möchte das, und das ist unsere Aufgabe als Wächter, das zu sehen, wenn dieses Wissen verloren geht und die Welt zu gehen und zu sagen, da ist einer, der dich liebt. Und egal, was du tust, egal, wie sehr du ihm verabscheust, egal wie egal du ihm er dir ist, er liebt dich. Sind wir uns bewusst, dass es unsere Aufgabe ist als Gemeinde, dass es deine Aufgabe ist, Wächter zu sein über das, was Gott in diese Welt hineingelegt hat. Hallo, sagt ihr, wir stehen doch gar nicht schlecht da als Andreas Gemeinde. Wir haben den Go Special, der extra ist für Kirchenlizenzierte, wir haben Glaubensgrundkurse, wir machen Kindermusicals. Ist doch alles eigentlich ganz gut. Nichts ist gut. Alle 2-3 Jahre machen wir als Gemeinde eine Gemeindeanalyse, um herauszufinden, wie gesund unsere Gemeinde ist, wo die Stärken und die Schwächen unserer Gemeinde sind. Und wir haben das letzte Mal im letzten Herbst gemacht. Und wir waren alle total froh, dass in vielen, also es sind 8 Bereiche, die abgefragt wurden, dass in allen 8 Bereichen wir ganz stark gewachsen sind. Wir haben uns riesig darüber gefreut. Außer in einem Bereich. Und das war bedürfnisorientierte Evangelisation. Das ist unser schwächster Punkt im Augenblick. Dass wir ein Herz haben für die Menschen draußen. Dass wir für sie brennen. Dass wir wissen, das ist das Beste, was ihnen passiert hat. Wir nehmen diese Aufgabe nicht mehr wahr, als Gemeinde Gottes Liebe in die Welt zu tragen. Und wir selbst persönlich auch nicht. Wir sind nicht mehr so begeistert von Gott, dass wir jedem Menschen von ihm erzählen wollen. Wir laden unsere Freunde, Bekannte, Nachbarn nicht mehr so oft in unsere Gottesdienste ein oder wo auch immer hin. Letztlich sind wir uns gar nicht mehr so sicher, ob es wirklich das Beste ist, was einem Menschen passieren kann, ist Gott zu kennen. Bist du überzeugt davon, dass das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, Gott kennenzulernen? Und so machen wir in dieser Gemeinde viel. Ganz viel, ganz, ganz viel machen wir in dieser Gemeinde. Ganz, ganz viel. Und doch enthalten wir oft Menschen das Beste vor, was wir ihnen geben können. Und zwar Gottes bedingungslose Liebe und sein Interesse an jeden einzelnen Menschen in dieser Welt. Das ist die Hauptaufgabe jeder Gemeinde. Das ist die Hauptaufgabe der Andreas-Gemeinde. Den Menschen etwas davon zu erzählen, dass da einer ist, der alles tut, selbst in den Tod geht, weil er dich, weil er ihn so liebt, sie so liebt. Wie ist es mit dir? Glaubst du, ich meine, so richtig, glaubst du in deinem tief in deinem Herzen, dass Gott das Beste ist, dass jedem Menschen passieren kann? Ist er dir überhaupt schon passiert? Und wenn er dir schon passiert ist, wenn er dir schon begegnet ist, kannst du wie Anna sagen, Gott, du bist doch sehr lustig, finde ich, und ganz riesig nett. Brennst du noch für Gott, wie am Anfang, als du ihn kennengelernt hast und erahnt hast, ein bisschen davon erahnt hast, wie sehr er dich liebt, wie bedingungslos er dich liebt? Und brennst du noch dafür, diesen Gott in diese Welt zu bringen, dein Wächteramt wahrzunehmen, ihn allen deinen Freunden, Bekannten vorzustellen und sagen, da ist einer, oh, den musst du kennenlernen. Der ist besser als Dortmund, Eintracht und wie alle heißen. Sogar besser als der SFC Köln. Ist dir Gott passiert? Und wenn er dir passiert ist, bist du noch so begeistert von ihm wie am Anfang? Wenn nicht, sagt Johannes, tu Buße. Buße, das habt ihr eben schon gehört, das klingt in unseren Ohren irgendwie schräg. Es klingt irgendwie wie die ultimative Spaßbremse. Es klingt so, als ob uns Gott uns nur mag, wenn wir uns so klein machen mit Hut. Aber die Bibel meint etwas ganz anderes. Metanoia, das griechische Wort, heißt sich besinnen, sich einen neuen Sinn schenken lassen. Und ich möchte euch jetzt eine Definition von Buße vorstellen, die mich fasziniert hat. Ich möchte euch bitten, die Woche darüber nachzudenken, ob das nicht das ist, was Gott eigentlich wirklich gemeint hat, wenn er Buße spricht. Der Karmeliterpater Reinhard Körner beschreibt Buße mit folgenden Worten. Er sagt, wir sehen es eben, denk größer von Gott, denk größer voneinander, denk größer von euch selbst, vom Leben, von allem. Denk größer über alles bisher Gedachte hinaus und lebt größer. Lebt über alles bisher Gelebte hinaus. Du bist zu weit Größerem geboren, als du dir es nur vorstellen kannst. Diese Gemeinde ist zu weit Größerem berufen, als wir uns vorstellen können. Also lebe größer, als du bislang gelebt hast. Das heißt Buße tun. In eurer Gemeinde gibt es nur wenige, die sich wie Menschen verhalten haben, die ihrem Herrn nachfolgen. Für sie aber wird der Tag kommen, da sie mit mir zusammen und in weiße Gewänder gekleidet sein werden, als Zeichen dafür, dass ich sie als würdig erachtet habe. Wer siegt, wird mit weißen Gewändern bekleidet. Und ich werde dafür sorgen, dass sein Name nie mehr aus dem Buch des Lebens gelöscht wird. Ja, mehr noch, ich werde mich vor meinem Vater und allen seinen Engeln zu ihm stellen. In der Antike wurde ein Verurteilter neu eingekleidet, wenn er begnadigt wurde. Ihm wurde dann ein weißes Kleid umgezogen, damit es auch für jeden klar wird, das, was einmal war, ist vergangen, jetzt ist was ganz Neues, was beginnt. Mit einem reinen weißen Kleid kann er in die Zukunft gehen. Und sein Name wird wieder in das Stadtbuch eingetragen. Jesus sagt, genau das wird passieren, wenn wir uns von Jesus aufwecken lassen. Wir bekommen weiße Kleider. Wir können neu mit ihm anfangen. Unser Name wird nie mehr aus dem Buch des Lebens gelöscht. Mehr noch, Jesus wird irgendwann mal vor Gott stehen und sagen, die da, die gehört zu mir. der da, der gehört zu mir. Egal was war, der gehört zu mir. Wisst ihr, wir beschäftigen uns mit den 7 Cent-Scheiben, diesen alten Worten aus der Bibel, weil diese Worte unseren Horizont aufreißen, unseren Horizont aufmachen. Wir denken oft nur an das Heute oder an die 80 oder 100 Jahre, die wir hier leben. Die Offenbarung reißt uns immer wieder ein Fenster auf und sagt, unser Leben hier, das ist nur wie ein Augenblick im Vergleich zu dem, was auf euch wartet, die Ewigkeit. Es ist wie ein Millimeter auf dem Weg zum Mond. So ist dein Leben hier. Das Eigentliche, das kommt noch. Das hier ist Bewährungsprobe oder besser gesagt, das ist hier Aufwärmtraining für das Champions League-Finale. Das Echte kommt noch. Von daher lebt euer Leben aus dieser Ewigkeit heraus. Mit dem Blick auf die Ewigkeit. Wer Ohren hat zu hören, der höre auf das, was der Geist Gottes den Gemeinden zu sagen hat. Was sagt uns der Geist Gottes heute hier in Niederhöchstadt? Was sagt er dir? Heute sagt er dir, tue Buße. Denk größer von Gott. Denk größer voneinander. Denk größer von dir selbst. Denk größer vom Leben. Denk größer von allem. Denk größer über alles bisher Gedachte hinaus. Und lebe größer über alles bisher Gedachte hinaus. Und wenn wir jetzt ein bisschen Musik hören vom Daniel, möchte ich euch bitten, einfach über diese Worte nochmal nachzudenken, was es für dich bedeutet, größer zu leben, größer zu denken. Und die Gedanken Gottes, die höher sind als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne.